Genau, wir Rechtlichen finden auch noch ein paar freie Plätze. Ich darf euch begrüßen, die ihr hier seid, die ihr aus der Ferne zuhört und zuschaut. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde heute. Wir haben den zweiten Timotheusbrief zur Hälfte geschafft, Kapitel 2 mal letzte Woche abgeschlossen. Und ich dachte, ist Zeit für einen Zwischentest, oder? Wiederholen ganz kurz, und damit steigen wir ein. Was ist das Thema im zweiten Timotheusbrief? Denkt mal ganz kurz drüber nach, ob das bei euch verankert ist. Was ist das Thema vom zweiten Timotheusbrief? Das Thema ist Dienst am Wort Gottes für den Herrn in seiner Kraft und das trotz Bedrängnisse. Dienst am Wort Gottes für den Herrn aus seiner Kraft und das trotz Bedrängnisse. Und das entfaltet Paulus an den Timotheus eben in 4 Kapiteln. Wir haben, wie gesagt, 2 hinter uns und wir wollen ganz kurz einen Überblick geben, darüber kurz wiederholen, wie wir es in guter Weise aus den anderen Bibelstunden kennen. Kapitel 1 haben wir uns nach der Einführung in der ersten Bibelstunde angeschaut. Um was geht es dort? Wer kann kurz vor seinem inneren Auge das wiederholen? Was hat Kapitel 1 für ein Thema? Kapitel 1 beschreibt, aus welcher Kraft heraus ein Diener dem Herrn dienen kann. Aus welcher Kraft heraus. Wir haben gesehen, es geht durch die Gabe, die Gott uns gegeben hat, durch seinen Geist, in der Gnade, aus der Kraft Gottes, die ihn durch Jesus sichtbar wurde. Und dann Kapitel 2, in den ersten 13 Versen, das sind eine Einheit, was ist dort die Botschaft? Kapitel 2, die ersten 13 Verse. Auch wieder kurz überlegen. Das war im nächsten Teil dann, genau, am Ende von Kapitel 2. Im ersten Teil ging es um die Ausrichtung. Welchen Blick soll Timotheus unbedingt haben? Den Blick, dass er mitleiden soll und dann vor allem den Blick auf Jesus Christus. Und halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus dem Toten, aus dem Geschlecht Davids. Diese Perspektive soll er unbedingt haben. Und das war dann der dritte Abschnitt an Kapitel 2, ab Vers 14 bis 26, die letzte Bibelstunde. Diesen Blick niemals verlieren und deswegen müssen wir unbedingt uns von Irrlehre abgrenzen und wegwenden. Irrlehre darf nicht reinkommen, damit wir diesen Blick auf Christus niemals verlieren. Und jetzt kommen wir zum dritten großen Teil, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 8, wollen wir auf zweimal anschauen. Da geht es darum, in welcher Zeit lebt Timotheus. Wir werden das gleich sehen. Der Begriff wird die Endzeit sein, der da drüber steht. In welcher Zeit lebt Timotheus? Das wollen wir uns heute anschauen. Das nächste Mal, wie wird mit dem Wort Gottes umgegangen in dieser Zeit? Das werden wir das nächste Mal anschauen. Das nächste Mal auch wollen wir uns anschauen, was ist die Aufgabe? Wie wird mit der Predigt in der Endzeit umgegangen? Also die Zeit, wie lebt er in der Zeit? Wie geht er mit dem Wort Gottes um? Und was hat die Predigt für einen Stellenwert in der Endzeit? Das ist der nächste große Block, den wollen wir uns heute anschauen und das nächste Mal. Und dann sind wir durch den Hauptteil schon durch, dann kommt noch ein Briefschluss und eine Zusammenfassung und dann sind wir auch am Ende der Sommerferien und dann starten wir mit dem Galaterbrief wieder durch, so der Herr will. Genau, aber heute soll es darum gehen, in welcher Zeit lebt er, in welcher Zeit lebt Timotheus. Und ich möchte hier die ersten 13 Verse in Kapitel 3 lesen. Die ersten 12 Verse in Kapitel 3, das ist unser Text heute. Ich möchte die lesen, dann lade ich euch ein zum Gebet danach und dann starten wir hier rein, okay? Komm, lasst uns hier schon mal dazu aufstehen zum Lesen und dann dürft ihr gleich danach beten. Ich lese Paulus, das heißt Jesus, an Timotheus, das heißt an uns. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg, Denn aus diesen sind die, die sich in Häuser einschleichen und Weibchen gefangen nehmen, die mit Sünden beladen sind, mancherlei Begierde getrieben, die alle Zeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. In der Weise, wie Jammes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen, verdorben in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens, aber sie werden es nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen wurde. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, mein Vorsatz, mein Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden, was für Leiden mir widerfahren sind in Antiochien und Ikonium, in Lystra, was für Verfolgung ich ertrug, und aus all dem hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ich lade euch ein zum Gebet. Vater, wir kommen mit leeren Händen zu dir, wir kommen allein durch den Herrn Jesus zu dir. Und es gibt so viel, was wir von dir erbitten, was wir von dir erwarten dürfen, weil wir selber es nicht vermögen. Aber wir wissen, dein Wort ist lebendiges Wort, das belebt. Dein Wort ist ein Wort, das uns in die Begegnung mit Jesus führt. So bitte bewahre, dass wir nicht alle Zeit lernen und niemals in die Begegnung mit Jesus kommen, sondern schenke es, dass wir heute ja lernen, dass wir wissen und dass wir vor allem aber unserem Herrn begegnen. Unserem Herrn, der uns erlöst hat, unserem Herrn, der, so heißt es, im Himmel regiert, auf dem Thron Davids, über alles hinweg, sich nicht aufhalten lässt. So bitten wir dich heute Abend, schenk es, dass dein Wort, dein lebendiges Wort uns im Herzen Leben gibt. Bitte schenk mir, dass ich es gerade schneiden darf, gut dem Evangelium gemäß auslegen darf, dass ich es verständlich sprechen darf, dass die Herzen es aufnehmen dürfen, darin ermahnt, ermutigt, getröstet werden, damit dein Volk völlig zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Vater, darum bitten wir dich. Wir bitten im Namen Jesu, weil wir wissen, ohne dich sind wir völlig hoffnungslos aufgeschmissen. Amen. Wir schauen uns heute also an, in welcher Zeit lebt Timotheus. Und Überraschung, wir leben in der gleichen. Also in welcher Zeit leben wir? Und wir wollen uns heute drei Punkte anschauen, die uns dieser Text gibt. Und zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was ist das für eine Zeit? Wir werden uns den Begriff Endzeit bzw. letzte Tage anschauen. Dann wollen wir uns anschauen, wer sind die Gottlosen in dieser Zeit? Wer sind die, die abfallen? Und dann wollen wir uns anschauen, wer sind die wahren Diener Jesu, die wirklich Jesus nachfolgen, die den Dienst für den Herrn tun. Diese drei Punkte wollen wir heute durchgehen und dazu möchte ich einsteigen mit Vers 1 in Kapitel 3. Schaut mal, wie beginnt es bei euch, wie beginnt es in unserer Bibel? Da steht, dies aber wisse, es ist wichtig, wir haben heute eine Bibelstunde, wo Wissen vermittelt wird. Wir werden nachher sehen, Wissen alleine genügt nicht, aber dieses Wissen, so sagt es Paulus, ist grundlegend wichtig für den Dienst von Timotheus, für uns. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben, weil wenn wir das nicht wissen, dann wissen wir nicht mehr, was für Leuten wir es zu tun haben. Dann wissen wir nicht, wie wir die Welt um uns herum einzuschätzen haben, vom Wort Gottes her. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Paulus sagt das in den letzten Tagen. Der Fachbegriff, der hier verwendet wird, ist die sogenannte Eschatologie, falls ihr das schon mal gehört habt. Wenn nicht, ist das nicht wichtig. Das heißt einfach die letzte Zeit hier auf dieser Erde. Das ist ein Begriff, letzte Tage oder am Ende der Tage oder wie auch immer. Im Alten Testament gibt es verschiedene Stellen, wo diese letzten Tage verheißen werden. Im Neuen Testament werden die dann aufgegriffen. Und das Volk Gottes im Alten Testament stand in der Erwartung ab Mose an und schon vorher, dass Gott am Ende der Tage irgendwann eingreifen wird in einem großen Ereignis und dann wird er Heil bringen, Gericht bringen und ganz viele verschiedene Facetten, die dort beschrieben werden. Kurzum, die letzten Tage beschreibt im Alten Testament wie im Neuen Testament das eine abschließende große Ereignis von Gottes Eingreifen in dieser Welt. Und im Alten Testament eben, das liegt in der Zukunft, wir warten darauf. Wir warten darauf. Wir könnten jetzt uns diese vielen verschiedenen Stellen anschauen. Wir würden in 1. Mose 49 vorbeikommen, wo es dann geschrieben steht, am Ende der Tage wird der Shiloh kommen, der sein Esel in den Rebstock binden wird, zum Beispiel. Oder wir werden bei Biliam vorbeikommen, wo geschrieben steht, am Ende der Tage wird ein Stern aufgehen und Juda wird ein Zepter bekommen. Oder wir könnten in 5. Mose 4 gehen, wo geschrieben steht, das Volk sündigt. Und am Ende der Tage wird es in Drangsal hineingeführt werden. Aber durch Buße ist Rettung da. Und wir könnten verschiedene Stellen aufschlagen. Jesaja 2, eine ganz bekannte. Der Berg des Herrn wird erhaben sein über alle anderen Berge. Und Nationen werden zum Herrn strömen. Und er wird sie belehren. Sie werden auf seine Lehre beharren. Wir könnten Jeremia aufstehen. Ich habe mir überlegt, welche Stellen nehme ich, um das hineinzuführen. Und dann habe ich mir 4 vorbereitet. Dann bin ich heute Mittag durchgegangen, dachte, ach, die Zeit wird knapp, ich würde gerne noch andere Stellen aufschlagen. Habe ich sie rausgestrichen. Wir gucken uns eine Stelle an, und zwar in Daniel Kapitel 11. Ich habe diese Stelle ausgewählt deswegen, weil sie gut genau zu diesem Zusammenhang passt, den wir heute uns anschauen wollen. Wie spricht das Alte Testament von dem Eingreifen Gottes? Und ich habe schon angedeutet, es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt Aspekte des Heils, Gott wird retten. Und es gibt genauso Aspekte der Drangsal, der Not, wie Gott wird richten. Und das beides gehört zusammen. Und hier möchte ich lesen, Daniel 11, ich werde gleich lesen ab Vers 29. Ich möchte kurz den Zusammenhang mit hineinnehmen. Ab Daniel 10 bis Daniel 12 bekommt er eine große Prophetie, was geschehen wird nach Daniel. Und dann kommt ein Königreich aus dem Norden, das andere aus dem Süden, die bekämpfen sich und da gibt es ein ständiges Hin und Her. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Und unter anderem gibt es hier einen abschließenden Feind, der sich in der Geschichte ereignet hat. Aber dieser Feind, können wir im 2. Thessalonicher 2 nachlesen, dieser Feind ist ein Typus, ein Vorbild für den antichristlichen Geist. Und von diesem Feind wollen wir lernen und lesen, was er mit dem Volk Gottes tut. Daniel 11, ab Vers 29. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren, eben dieser Feind, der König, und gegen den Süden ziehen, das ist gegen Ägypten. Aber er wird zuletzt nicht sein wie am Anfang. Denn Schiffe aus Kittim, das ist Zypern, werden gegen ihn kommen und er wird verzagen und umkehren. Also er kommt von Ägypten, er geht nach Ägypten, versucht ihn anzugreifen, bekommt das nicht hin und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und er wird handeln und er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, die den Heiligen Bund verlassen. Das heißt, er ist in Ägypten, kehrt zurück, er kommt aus dem Norden, kehrt zurück und zieht damit durch Israel, durch das der Heilige Bund. Und auf wen richtet er sein Augenmerk? Auf diejenigen, die den Heiligen Bund verlassen. Die Gottlosen, die abfallen in Israel, auf die richtet er sein Augenmerk. 31. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Festung entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüsten Gräuel aufstellen. Diejenigen, die gottlos handeln, das sind unsere, die Gottlosen wieder, die gottlos handeln gegen den Bund, und er wird sie durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Das werden wir nachher lesen. Da werden wir lesen, dass sich Irrlehrer in Häuser einwinden, geschickt einwinden, um die, da steht dann, die Weibchen gefangen nehmen. Was das bedeutet, wir schauen es uns später an. Genau das, was hier verheißen wird. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das heißt, er sagt, hier ist das Volk Gottes und da gibt es die, die durch Schmeicheleien, die Gottlosen, die sich durch Schmeicheleien abführen lassen. Aber es gibt das Volk, das seinen Gott kennt. Und sie werden handeln. Vers 33. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Und sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Da gibt es die Gehirn zu Gott. Und die Verständigen, zum Beispiel ein Timotheus, ein Paulus, sie werden unterweisen, werden lehren und trotzdem werden die vielen im Volk Drangsal leiden, sie würden fallen durch Schwert, durch Flamme, durch Gefangenschaft, durch Raub, da ist trotzdem Not da, obwohl sie sich zu Gott halten, obwohl sie gut gelehrt werden. 34. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit keinerlei Hilfe geholfen werden. Und sie werden sich von ihnen mit Heuchelei anschließen. Das heißt, da fallen manchem Volk und die werden sich deswegen mit Heuchelei an diesen Feind anschließen. 35. Und den Verständigen werden einige fallen, damit sie geläutert, gereinigt und weise gemacht werden, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich nicht bis zur bestimmten Zeit. Das ist unser Begriff, bis zur Endzeit. Ihr merkt, welches Leid in diesem Volk aufkommt. Manche fallen direkt ab, andere werden gelehrt, und bekommen trotzdem Leid. Und auch von den Verständigen, das sind die Lehrer im Volk, ist trotzdem Leid da. 36. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott und gegen den Gott der Götter, so gegen den wahren Gott, und wird Erstaunliches reden und es wird ihm gelingen. Was ist der Angriff dieses Königs? Sein Reden, das ist ein Verführer mit seinen Worten. Haben wir es letztes Mal im Timotheusbrief gesehen, werden wir heute weitersehen. Gib mir mit mir den Kapitel 12, wir wollen manches überspringen. Kapitel 12, den ersten Vers möchte ich dort lesen. Und zu jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, das ist der größte der Engel. Und er wird für die Kinder seines Volkes stehen und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Nationen bestehen bis zu dieser Zeit. Und von jener Zeit wird sein Volk errettet werden, jeder, der im Buch geschrieben wird. Da ist eine Drangsal und Gott wird seine geistlichen Mächte hier Michael aufstellen, dass sie für sie kämpfen. Und aus dieser Drangsal heraus wird sein Volk gerettet sein. Und wir überspringen wieder manches und gehen in Vers 9. Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen sein und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Das ist unser Begriff. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und alle Gottlosen werden es nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Das ist die Verheißung. Da gibt es Gottlose und da gibt es Verständige im Volk. Die einen werden weiter gottlos bleiben, die anderen werden es verstehen. Das ist eine Stelle, was das Alte Testament verheißt und was das Alte Testament verspricht. Das wird am Ende kommen. Ich möchte zusammenfassen, was ist die Endzeit? Die Endzeit ist die Zeit, wo Gott verspricht, ich greife an, ich werde retten, aber es wird eine Zeit der Not sein und ich werde genauso auch richten. Und Paulus sagt, wir gehen zurück zum 2. Timotheusbrief, du lebst in dieser Zeit. Manche heute behaupten, die Endzeit beginnt mit Staatsgründung Israel, irgendwann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwann beginnt noch in der Zukunft. Das ist falsch. Nach der Lehre des Neuen Testaments hat die Endzeit mit der Geburt Jesu begonnen. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter das Gesetz und so weiter. Die Endzeit beginnt mit dem ersten Kommen Jesu. Oder 1. Korinther 10, Vers 11 sagt, dass auf die Gemeinde die Vollendung der Zeitalter gekommen ist. Oder eben unsere Stelle. Oder Hebräer 1, Vers 2. Am Ende dieser Tage hat Gott zu uns geredet, dem Sohn. Die Endzeit hat mit dem ersten Kommen Jesu begonnen. Das heißt, Timotheus lebt mittendrin, das sagt unser Text heute. Und wir leben mittendrin in der Endzeit, seit 2000 Jahren. Die Endzeit wird enden, wenn Christus wiederkommt und diese Rettung vollenden wird und das Gericht vollenden wird und diese Drangsal abschließend wegnehmen wird. Schaut nochmal mit mir in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Wir haben gelernt, wir leben in diesen letzten Tagen, in dieser Endzeit. Aber schaut nochmal mit mir genau hin, was hier steht. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Die letzten Tage sind diese große Zeitspanne von seit jetzt 2000 Jahren plus X, das wir nicht wissen. Und jetzt steht hier in unserem Text, Innerhalb von dieser großen Zeit werden schwere Zeiten sein. Das heißt, hier wird eine schwere Zeit sein, hier wird eine schwere Zeit sein, hier nicht, aber hier wieder und hier wieder. Was meint das? Das meint, dass in dieser Zeit manche Phasen schwerer sind. Da ist die Christenverfolgung massiv und groß. Ich würde mal sagen, die meisten von euch kennen das, wenn wir an die UdSSR zurückdenken. Das war, so wie ihr erzählt, eine schwere Zeit im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Aber wir merken schon in Deutschland, in meinen Jahren, in jungen Jahren, ich merke, da verändert sich was. Da verändert sich was und das wird nicht so einfach. Und da gibt es Zeiten des Aufbruchs, eine Reformationszeit, eine große Erweckung und so weiter in England drüben, unter den Wesleys oder Whitfield oder so. Dann gibt es gute Zeiten, dann gibt es schwere Zeiten. Da gibt es manchmal parallel auf der einen Stelle in der Welt gibt es diese Zeit, auf der anderen Seite gibt es diese Zeit. Auf der einen Seite, hier werden Christen körperlich verfolgt, eingesperrt. Hier werden Christen verführt durch Wohlstand. Sie werden verführt. Und so sagt uns dieses Wort hier, innerhalb dieser großen, diesem großen Begriff Endzeit gibt es verschiedene Phasen. Ein Kommentator spricht von, es gibt verschiedene Zuspitzungen von Endzeit oder Spitzenzeiten von Endzeit. Darin leben wir. Und ich würde, wenn ich unsere heutige Zeit einschätze, wir kommen aus einer Zeit, wo es körperliche Verfolgung wenig war und vermutlich nimmt sie zu und wird eher mehr werden. Vielleicht andersrum, wie wir es gerne hätten, aber so ist es nun mal. Wir sollen es nicht überraschen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, was ist diese Zeit? Diese Zeit ist die Zeit, von der das Alte Testament versprochen hat. Sie beginnt und sie begann mit Christus und ist die Zeit, wo Menschen gerettet werden. Die Heiden zum Beispiel, deswegen sitzen wir hier. Es ist genauso die Zeit der Verfolgung und der Trübsal und des Gerichts. Aber was sind das für Menschen in dieser Zeit? Lest mal mit mir Kapitel 3 ab Vers 2. Paulus führt jetzt eine Liste auf mit 17, 18 Sünden, je nachdem, wie man zählt, wo er sagt, diese Sünde tun die Menschen. Ich möchte davon manche überspringen, manche möchte ich ein bisschen genauer anschauen. Ich lese ab Vers 3. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist die erste Sünde, die alles überstreibt. Eigentlich sollten wir übersetzen, besser wäre es mit selbstliebend sein. Sie lieben sich selber. Und das ist die Sünde von Anfang an. Adam hat sich und Eva haben sich selber mehr geliebt, anstatt Gott zu glauben. Wir werden gleich sehen, sie werden das eigene Wohl mehr lieben. Das ist, was Eva geliebt hat, oder? Die Frucht sah gut aus und sie liebte es mehr, wie dass sie Gott liebt. Sie liebt sich selbst. Das sagt die Schrift, das ist der Anfang. Unser Herr sagt es in Matthäus 24, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist die Zeit, in der wir leben, wo die Selbstliebe zunimmt. Wir werden nachher sehen, Selbstliebe bedeutet Absterben von Liebe generell. Die Menschen werden selbstliebend sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, dieses Wort Lästerer bedeutet Blasphemie, Gott lästern, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Und dann heißt es hier, ohne natürliche Liebe am Anfang von Vers 3. Dieses Wort ohne natürliche Liebe, ganz, ganz viele Wörter hier sind Wörter, die nur einmal oder wenige Mal in der Schrift vorkommen. Das macht es immer schwierig in der Vorbereitung, weil ich dann keine Referenzstellen habe. Was mache ich dann? Dann schlage ich verschiedene Übersetzungen auf, nehme die ganzen Übersetzungen her, gucke, wie übersetzen dies alle. Und dann bekommt man einen Eindruck davon. Was heißt es ohne natürliche Liebe? Wir könnten übersetzen lieblos, gefühllos. Eine englische Übersetzung sagt herzlos. Oder ein Wörterbuch sogar gibt wieder unmenschlich. Warum? Weil ohne natürliche Liebe. Die Menschen haben, was sie an Liebe in natürlicher Form noch in sich haben, trotz Sündenfall, verlieren sie. Das natürliche Menschen sich lieben geht verloren, sagt es dieser Text hier. Ich erinnere nochmal, denn die Liebe wird in vielen erkalten, was unser Herr sagt, was Paulus sagt. Weiter dann, wer nicht liebt, ist folgendermaßen unversöhnlich, verleumdnerisch, das Wort für verleumdnerisch ist Diabolos. Wir könnten übersetzen, die Menschen sind teuflisch und ihr Vater ist der Teufel, Johannes 8,44. Teuflisch, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter wie Judas, der seinen Herrn verraten hat, überteilend und aufgeblasen. Und dann fasst Paulus zusammen mit dieser letzten Sünde, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Dieses Wort, das hier steht, ist die Liebe zu dem Hedone. Das gibt es heute in diesem Begriff als Hedonismus. Habt ihr schon mal gehört? Neudeutscher Begriff, ihr Jungen, ihr kennt den. Was ist Hedonismus? Hedonismus ist dieser Begriff für das Vergnügen steht über allem. Ich tue alles, um vergnügt zu werden, um fröhlich zu sein. Vergnügenssucht, der eigenen Lust ergeben. Ich habe keine Wahl, außer mich zu vergnügen zu wollen. Im Kern geht es dabei, so sagt ein Kommentator, um ein oberflächliches, sich zum eigenen Lust und zu eigenen Gewinn kreisenden Leben. Das ist alles, worum es sich dreht. Das Ich steht im Mittelpunkt. Deswegen selbstliebend. Ihr merkt, wie das zusammenfasst. Das ist alles. Und das Resultat daraus ist eben eine Liebe, die erlischt, weil Selbstliebe keine wahre Liebe ist. Das Resultat davon ist keine Aufopferung mehr wie Timotheus, keine Aufopferung mehr wie ein Diener Gottes für den Herrn, zu sagen, ich stelle mich hinten an, ich nehme Leiden auf mich, um einem anderen zu dienen. Das ist der krasse Gegensatz, der hier entsteht. Und kurzum, wir könnten sagen, was hier geschieht, ist einfach eine Wegwendung von Gott in den Tod und kann nicht ein Opfern für, aufopfern für den Dienst, für den Herrn. Vers 5 gibt uns das Resultat. Wenn wir so weit gekommen sind, an was für Menschen denkt ihr? Denkt ihr an die Menschen, die wir als Welt bezeichnen, die gottlos sind, die sich jedes Wochenende abschießen mit Alkohol, die rumhuren und die völlig gottlos in der Welt leben? Denkt ihr an solche Menschen? Versteht es, dass wir daran denken. Aber schaut mal in Vers 5. Von welchen Menschen spricht Paulus? Die eine Form der Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Frömmigkeit, Gottseligkeit, Gottesfurcht, wie ich übersetzen wollte. Die haben eine Form, das heißt ein äußeres Aussehen, eine äußere Gestalt, eine Verkörperung von Frömmigkeit, von christlichem Wandel, von der ist doch ein Christ, der kommt doch sonntags in den Gottesdienst. Das von solchen Menschen redet Paulus hier. Er redet gar nicht erst von ganz Gottlosen. Er sagt aber, das ist, was ihr Leben bestimmt. Das ist, was sie kennzeichnet. Das sind die Menschen in der Gemeinde. Und mal genau aufgepasst vorher, dieser Antichrist in Daniel 11, er geht nicht und verführt den Libanon. Er geht nicht und verführt dies oder dies, sondern er verführt das Volk Gottes. Und 2. Thessalonicher, er setzt sich in den Tempel Gottes. Der Abfall fängt beim Volk Gottes an. Von diesen Leuten reden wir. Ich habe neulich einen Blogbeitrag gelesen, dass einer die Frage gestellt hat, kann es sein, dass unter anderem die Gottlosen in unserer Gemeinde die sind, die das durch viel, viel Dienst in der Gemeinde retuschieren? Die Frage hat er gestellt. Interessante Frage, oder? Der tut viel und überdeckt damit eigentlich seine Gottlosigkeit. So wie es hier dann heißt, aber deren Kraft verleugnen sie. Der tut völlig aus eigener Kraft. Der kommt, lebt christlich, aber völlig aus eigener Kraft. Und ganz ehrlich, dann ist es klar, oder? Dann ist es klar, dass sowas kommt. Wenn einer meint, er könnte fromm tun und muss das aber aus eigener Kraft, dann ist völlig klar, dass da im Verborgenen oder mehr oder weniger offensichtlich, zumindest im Herzen, Sünden über Sünden über Sünden angehäuft werden, oder? Um zum Thema im Galaterbrief zu bleiben, wenn einer meint, nicht aus der Kraft des Geistes heraus, sondern aus dem Gesetz heraus fromm zu leben, dann haufen sich die Sünden an und man lebt ein Leben und legt sich unter die Guillotine. Das ist völlige Totheit da, oder? Völlig christliche Totheit. Was ist diese Kraft, die verleugnet wird? Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast. Diese Kraft ist der Heilige Geist. In Kapitel 1, wir haben uns das vor drei Mal ausführlich angeschaut, dass wir stark werden in der Gnade Gottes, weil sein Geist in uns lebt. Geht mal mit mir in 3,15. Da steht, weil du von Kindheit auf die Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Was ist diese Kraft? Aus dem Wort Gottes heraus, durch den Geist und in Christus. Vers 12. Alle aber, die gottselig, fromm, gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus. Das ist die Kraft. Er ist die Kraft. Natürlich kann kein Mensch, die sich gegen diese Sünden ankämpfen, diese wegbekommen. Aber wenn wir die Kraft kennen, wenn wir wissen, aus dem Wort, in der Begegnung mit Christus, durch seinen Geist in mir, aus Gnaden, natürlich, dann geht es. Aber wer sagt, ich verleugne das? Nein, die Schrift brauche ich nicht. Das werden wir das nächste Mal haben. Nein, der Geist Gottes brauche ich nicht. Nein, den Glauben brauche ich nicht. Natürlich nicht so offensichtlich, hoffentlich. Aber vielleicht doch. Tu die Sakramente, tu das. Natürlich, wer Christus verleugnet, wo soll ein frommes Leben herkommen? Natürlich ist da Scheinchristentum da und Abfall da. Was sagt Paulus über diese? Kapitel 5, Vers 3, Kapitel 3, Vers 5 am Ende. Die eine Form der Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Das ist die gleiche Botschaft wie das letzte Mal, oder? Da haben wir uns das ausführlich und ausführlich angeschaut. 2, Vers 16. Deine ungöttlichen Lehren, Geschwätze, aber meide. Vers 21. Wenn jemand sich von diesen reinigt, wir haben gesehen, das heißt hinausfegen, wegtrennen von diesen. Und es geht hier nicht darum, von jedem Sünder überhaupt, sondern von denen, die sagen, ich bin ein Christ, aber in Sünde leben. Da sagt Paulus, da reinigt euch von diesen. So steht es hier, oder? Wende dich weg von diesen. Warum? Vers 6 gibt uns den Grund an. Denn aus diesen sind die sich in Häuser einschleichen und Weibchen gefangen nehmen, die mit Sünden beladen sind. Denn von diesen kommen die Verführer, die Irrlehrer. Die sind genauso. Die tun auch christlich, tun auch fromm. Aber da ist Tod, Gottlosigkeit im Herzen. Und er sagt, hey, in dieser Gruppe der Gottlosen, da sind die Verführer dabei. Deswegen wende dich von diesen weg. Hier steht, die sich in die Häuser einschleichen. Dieses Wort einschleichen bedeutet eigentlich ein Kleidungsstück anziehen. Und Kleidungsstück anziehen tut man, indem man sich bewegt, oder? So, ich ziehe das jetzt nicht aus. Aber ihr wisst, ihr kennt das alle, habt euch heute Morgen angezogen und vielleicht, wenn man ins Alter kommt, dann quält das nur der Rücken weh, dann geht es nicht mehr so einfach, dann ist man nicht mehr so beweglich. Was soll das heißen? Das Wort meint, geschmeidig sich in ein Haus einschleichen, wie ich in ein Kleidungsstück hineinschlupfe. Das sind nicht die, die da kommen und sagen, ich habe eine Irrlehre. Ich kann mich erinnern, von, weiß nicht, ein, zwei Jahren kommt aufs Gemeindetelefon, das geht, kommt bei mir auf dem Handy raus, ruft eine an, sagen, wir kommen von der, nicht von der Sekte so und so, sondern wir kommen von dieser Glaubensgemeinschaft so und so. Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber Markus, sein Schwager, glaube ich, der ist in der, und wir haben mal drüber gesprochen, deswegen wusste ich da ein bisschen Bescheid. Die kommen und sagen, hey, wir wollen Bibelstunden bei euch machen, wir wollen Lehreinheiten bei euch machen. Hört sich gut an, oder? So. Ich habe zu ihnen gesagt, ich kenne euch, ihr seid falsche Leute, ich gebe es den Ältesten mit, ich habe da mit Willi gesprochen, aber nur, damit sie wissen, dass sie angerufen haben und ihr braucht euch nicht mehr melden. Aber die kommen und sagen, hey, wir wollen zusammenarbeiten, wir Christen müssen doch zusammenarbeiten. Die schleichen sich ein. Hier steht, die sich in die Häuser einschleichen. Häuser kann entweder heißen die Gemeinde, das Haus Gottes, oder es meint in die einzelnen Familien zu Hause, da schleichen sich rein. Wie sieht das aus? Vermutlich klopft keiner bei euch, wenn einer von den Zeugen Jehovas kommt, dann wissen wir, die klopfen vielleicht auch ab und zu, klingeln. Aber da kommt keiner vermutlich und sagt, hey, kommt hier Familie, Holzrichter, ich nehme mal euch, lasst mal die Gemeinde gut sein, komm, wir setzen uns zusammen und ich unterrichte euch. Da kommt vermutlich keiner. Wie sieht es heute aus? Es sieht darin aus, dass uns im Internet irgendwelche Predigten vorgeschlagen werden von verschiedensten Leuten. Das mache ich es gut, sicherlich. Da ist vieles sicherlich richtig schlecht. Und es schleicht sich ein und ich höre eine Predigt an und denke, so schlecht ist gar nicht. Und ich höre das an und es wird schräg und schlecht. Und oder liegt ein Buch, da steht dann, mit dir habe ich es gehabt, diese Woche, da steht dann SCM-Verlag, Brockhaus-Verlag, Brunnen-Verlag und wissen, christliche Verläge. Die drucken alles ab. Die drucken alles ab, wo zweimal der Name Jesus und Gott vorkommt. Und es liegt da, sind Andachtsbücher, schleichen sich in die rein, man liest es, ohne sich zu informieren, wer ist dieser Mensch, der das geschrieben hat. Ohne sich da zu informieren. Und diese, so heißt es hier, die fangen die Weibchen ein. Was fällt euch ein, wenn ich das Wort Weibchen benutze? Ich habe das zu meiner Frau öfter mal gesagt, um sie zu ärgern. Ich habe mir vorgenommen, mich zu entschuldigen, das mache ich jetzt. Was ist der Begriff Weibchen? Warum dieser Begriff? Was fällt euch dabei ein? Andere Übersetzungen sagen leichtfertige Frauen, Schlachtübersetzung. Oder Englischen silly woman, dumme Frauen, schwache Frauen. Hier bei mir in der Fußnote steht eine ganz schwache Person. Oder ein Kommentator sagt, das ist ein diskriminierender Begriff. Wenn ich eine Frau beleidigen möchte von euch, dann spreche ich sie mit Weibchen an. Das Weibchen ist der Gegenteil zu einem Rüde, oder? Ein Hund. Genau. Ein verächtlicher Ausdruck für eine Frau. Warum verwendet Paulus diesen Begriff? Wir werden das gleich sehen. Warum verwendet er Weibchen? Sicherlich nicht nur, um zu sagen, nur Frauen fallen ab. Wir sehen das, Eva war eine Frau. Manche Ausleger überlegen, ob die Frau anfälliger dafür ist. Petrus spricht von dem schwachen Geschlecht. Vielleicht, auf jeden Fall müssen wir das universell fassen. Auch die Männer. Es gibt auch dumme, schwache Männer. Was heißt dumm und schwach? Wer sind die, die hier gefangen werden? Guck mal, was hier in Vers 6 noch steht. Die Weibchen gefangen nehmen, die mit Sünden beladen, von mancherlei Begierde getrieben, die allezeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das sind Frauen, die nicht ihren heiligen Lebenswandel haben, sondern sich mit Sünden beladen, die sich Sünden auf Sünden auf sich sammeln. Die Sünden haben wir gerade gelesen, oder? Die ersten Verse. Solche sind das, die ein Leben mit vielen, vielen Sünden kommen, getrieben von mancherlei Begierde. Das sind massig Sachen und das bestimmt sie. Kein Gott, kein Geist, der sie bestimmt, sondern die Begierde in dieser Welt. Vers 7, die alle Zeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Die sitzen in den Bibelstunden, die sitzen in Predigten, die sitzen daheim und hören sich Predigten über Predigten an und lernen und lernen und lernen und lernen immer und immer weiter. Aber sie können nie Jesus Christus begegnen. Diese Formulierung hier, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das Wort kommen heißt in die Begegnung mit jemandem treten. Und die Erkenntnis der Wahrheit, gib mal mit mir in 1. Timotheus Kapitel 2, da erklärt uns Paulus, was er damit meint. 1. Timotheus 2, Vers 4, ein sehr, sehr bekannter Text. Es geht um den Retter Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Begriff. Schaut mal Vers 5. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat und so weiter. Was ist die Erkenntnis der Wahrheit? Die Begegnung mit Jesus Christus. Unser Herr sagt selber, er forscht die Schriften, weil er meint, in ihnen ewiges Leben zu finden. Ihr sitzt Stunde für Stunde für Stunde da und lernt und lernt und lernt und lernt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Die Schrift führt immer in die Begegnung mit Jesus. Und wenn die Schrift hört und nicht Jesus Christus begegnet, Frieden mit Gott durch sein Erlösungswerk bekommt, der kann lernen und lernen und lernen, so viel er will. Er gehört zu diesen Weibchen, abfällig. Er gehört zu diesen, da kommen die Irrlehrer, da liegt dieses Andachtsbuch, da kommen diese Predigten in dein Haus, da kommen vielleicht falsche Lehrer aus irgendwelchen Gemeinden oder Sekten. Und sie fallen darauf rein, denken, das hört sich gut an, laufen hinterher und leiden Schiffbruch. Das letzte Mal haben wir gesehen. Und der Glaube wird zerstört, Kapitel 2, Vers 18. Der Krebs frisst um sich und zerstört sie. Harte Worte, oder? Was sind diese Lehrer für welche? Vers 8. Diese Lehrer, die in der Weise aber wie Jammes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch dieser der Wahrheit, verdorben der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens und so weiter. Diese Lehrer werden mit Jammes und Jambres verglichen. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Steht nur hier. Das sind die Magier, gegen die Mose bei den 10 Plagen angekämpft hat. Wir haben die Zeit, komm. 2. Mose, Kapitel 7. Dort steht dieser Begriff nicht. Das heißt, wenn ihr den Namen nicht kennt, wundert euch nicht. Es steht im 2. Buch Mose nicht, denn Paulus hat ihn gewusst, er hat ihn aus jüdischen Schriften gewusst und hat ihn hier reingeschrieben. Und da lesen wir in 2. Mose, Kapitel 7, wir sind noch vor der ersten Plage. Das ist das erste Mal, als Mose zum Pharao reingeht und sagt, lass mein Volk ziehen. Und er schmeißt seinen Stock auf den Boden, dann kommt die Schlange und er zeigt diesen Aussatz an seiner Hand. Gott gibt ihm die Zeichen, um sich zu autorisieren. Und dann steht hier in 2. Mose 7, Vers 11. Da rief auch der Pharao die Weisen und Magier. Und wir wissen, Jammes und Jambres. Und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, taten so mit ihren Zauberkünsten. Und sie warfen jeder einen Stab hin und sie wurden zur Schlange. Aber der Stab Aarons verschlang ihre Stäbe. Und das Herz des Pharaos verhärtete sich. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Das ist ein Weibchen hier, ein männliches Weibchen, das ist der Pharao. Einfach weil er keine Ahnung hatte vom lebendigen Gott. Ein paar Kapitel vorher sagte, wer ist der Herr, dass ich euch ziehen lassen soll? Keine Ahnung. Und hier diese Menschen, die schaukeln ihm irgendwas vor und sagen, der ist von Gott, guck, wir können das Gleiche. Und sie weisen sich aus und sagen, wir haben auch eine Wahrheit. Wir können auch die Zeichen tun. Wir sind auch Wahrsagepriester. Wir sind auch Weise, wir sind auch Magier. Aber sie sind falsche Lehrer. Und Mose tut ein Zeichen. Er tut diese erste Plage, verwandelt das Wasser in Blut. Mose tut diese zweite Plage, die Frösche kommen. Und Mose tut diese dritte Plage, der Mücken. Und dann geht man mit mir in Kapitel 8, Vers 14. Und die Wahrsagerpriester taten ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Stechmücken herbeizuführen. Aber sie konnten es nicht. Und die Stechmücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sprachen die Wahrsager zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Da wird offenbar, da wird deutlich, sie können es nicht, sie können nicht wieder her. Und genau das ist, was Paulus sagt über die falschen Lehrer. Geht mal mit mir zurück in den 2. Timotheusbrief. Was sagt Paulus über diese falschen Lehrer? Die schleichen sich ein, fangen einen Pharao, fangen die Weibchen. Und dann steht hier Vers 9. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen wurde. Jetzt wissen wir, was er meint damit. Er sagt, es wird offensichtlich werden, dass das Unverständliche, dass das dumme Lehrer sind. Ich habe mich an die Vorbereitung an die ganz vielen verschiedenen Menschen erinnert, die die Wiederkunft Jesu ausgerechnet haben. Fast jede Sekte, vielleicht jede Sekte, hat irgendjemand mal die Wiederkunft Jesu ausgerechnet. Und ihre Dummheit wurde offenbar, weil all diese Termine und Zeitpunkte gingen durch und der Herr ist nicht wiedergekommen. Da wird offensichtlich, oder? Diese Lehre ist falsch. Oder andere Lehren, wo dann die Zeit und die Zeit und die Zeit weitergeht und es wird offensichtlich, das ist einfach falsch. Das ist falsch. Traurig genug für die, die gefangen bleiben. Der Pharao hat sich da nicht bekehrt, oder? Als sie es plötzlich nicht konnten, er war gefangen. Diese Weibchen gehen dann mit diesen unter. Es wird offenbar, dass sie nicht von Gott sind. Und sie kommen nicht viel weiter. Wie gehen wir mit diesem um? Wie gehen wir mit den Menschen dieser Endzeit um? Mit den Frommen, in Anführungszeichen, dieser Endzeit? Wir haben gemerkt, wende dich ab. Wir haben gemerkt, sie schleichen sich ein in euer Haus. Haltet es rein. Seid wachsam. wenn dieses Buch, nicht jedes Buch vom SCM-Verlag oder Brockhaus oder wie auch immer, ist schlecht gleich. Da gibt es gut. Ich habe diese Woche eins, letzte Woche eins bestellt. Ein gutes Buch. Aber schaut euch an. Oder guckt, Vorschlag von mir, ich habe mir überlegt, ich mache es praktisch, Vorschlag von mir, geht doch auf die Verlage zurück, wo ihr wisst, sie gut sind. Ein Bethanien-Verlag, draußen der Büchertisch, ein Verbo-Medien-Verlag, ein 3L-Verlag. Ein Vorschlag. Das sind nicht, dass da alles perfekt und gut sein muss, aber da haben wir, da stehen Brüder da hinten, wo wir wissen, die haben eine ähnliche theologische Ausrichtung und die sichten das schon mal. Ein Vorschlag. Welche Predigten höre ich im Internet an? Muss ich jede Predigt anhören, die mir irgendwie reinkommt? Hört ihr mal diese Predigt? Dann ist das unsere Aufgabe, jede Predigt zu prüfen, zu beurteilen, dass sie gut oder schlecht ist. Ja, das ist die Aufgabe von manchen. Die nennen sich dann Älteste und Lehrer in der Gemeinde. Es ist nicht die Aufgabe von jedem Einzelnen, jeden Prediger zu prüfen. Es gibt zum Beispiel auf unserer Homepage vom Kreuzigseminar, von Evangelium 21 in Deutschland, gibt es viele, viele Predigten. Es gibt Gemeinden, wo wir sagen, hey, die haben eine gute Lehre, begrenzen wir uns doch auf die. Brauchen nicht jeden dahergelaufenen Prediger anhören. Nicht aus jeder Gemeinde, die irgendwo war. Passen wir da auf uns auf. Und das Gute ist, wie wir das letzte Mal, der Herr wird die Seinen durchtragen. Wir werden das gleich beim Paulus sehen. Wir machen einen ganz, ganz harten Cut an dieser Stelle. Schaut mal im Text, in Vers 10, da heißt es, du aber, dick unterstrichen. Guck mal Vers 14, das nächste Mal werden wir das anschauen. Du aber, 4 Vers 5, du aber, immer ist diese Botschaft, so ist die Welt, Timotheus, du aber sei anders, sei nicht wie diese Welt. Und jetzt hier werden wir sehen in Vers 10, wie Paulus beschreibt, das ist mein Lebenswandel in dieser Welt. Vers 10, du aber bist gefolgt meiner Lehre, meinem Betragen, meinem Vorsatz und so weiter. Er zählt jetzt 9 Punkte auf, wo Timotheus dem Paulus gefolgt ist. 9 Punkte, wie er sich in dieser Endzeit verhalten hat damals. 9 Punkte, ich möchte sie staffeln in drei Punkte untergliedern. Zum einen, er hat eine Grundlage, in der er lebt. Er hat eine Haltung im Dienst und er hat ein Ausharren. Guck mal die Grundlage, die ersten 3 Punkte. Du aber bist gefolgt meiner Lehre. Er hat eine gute, gesunde Lehre. Das haben wir uns im letzten Mal so viel angeguckt. Eine gute Grundlage. Ohne Lehre, wie will ein Christenleben wachsen? Oder ohne Wort Gottes, wie will ein Christenleben wachsen? Epheserbrief Kapitel 4 schreibt, wenn wir nicht gelehrt sind, sind wir wie ein Fähnchen im Wind hin und her getrieben. In diesem Fall würden wir sagen, das sind Weibchen, die gelehrt werden, immer und immer wieder, aber niemals dem Herrn begegnen. Christuslehre. Meine Übersetzung hat weiter, und ein Betagen. Du bist meinem Betagen gefolgt. Dieses Wort, wo habe ich meine Übersetzung? Das ist die Lebensführung. Du hast eine gewisse Art, wie du lebst. Du hast einen richtigen Wandel. Eine englische Übersetzung, the way of life, die Art und Weise, wie du lebst. Hast du, und du hast, so heißt es hier weiter, einen Vorsatz. Du hast dir in deinem Leben aufgrund von Lehre, wie du wandelst, die Lehre beeinflusst deinen Wandel, hast du dir etwas vorgenommen. Nämlich nicht Vergnügen und Selbstliebe in dieser Welt, sondern Dienst für den Herrn und für ihn. Das war sein Vorsatz. Das ist die Grundlage von dem Leben von Paulus, von dem Leben von Timotheus. Übrigens interessant, was dieser Text hier nicht macht, ist, deswegen lebe du so und so, sondern dieser Text sagt, das hast du, das hast du. Warum hat er das? Weil der Geist Gottes in ihm lebt. Das ist Kennzeichen eines Christen. Du hast die Lehre, den Lebenswandel, den Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut und meine Liebe. Das ist seine Haltung. Er glaubt, er vertraut auf den Herrn. Er vertraut auf den Herrn, wir erinnern uns, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Psalm Davids, der zu Rechten Gottes sitzt. Er vertraut auf ihn, vertraut, dass diese Lehre ihn durchtragen wird. Ich habe mir den Glauben hier definiert, der Glauben ist ein für real halten, also für wirklich halten und für ein Inanspruchnehmen der biblischen Botschaft von Jesus Christus. Das ist es. Diese Botschaft ist meine Kraft in dieser Endzeit. Ein Glauben, eine Langmut, das heißt ein langes Ertragen, komm Widrigkeit, ich ertrage es. Langmut heißt das sanftmütige Aushalten von Widrigkeiten, ohne zornig zu werden. Er ist langmütig. Sanftmut auf lange Zeit, denn das ist Langmut. Geduld auf lange Zeit. Langmut und Liebe. Liebe ist die Summe des christlichen Wandels. Wie sagt Christus, wir leben sollen? Fasst es in Liebe zusammen. Übrigens, Glaube, Langmut und Liebe finden wir in der Frucht des Geistes. Das ist mir wichtig zu betonen. Das ist nicht, was Paulus sagt, das tu du. Sonst Galater 5, Vers 22, das ist eine Frucht des Geistes in einem wahren Kind Gottes. Lasst uns darin leben. Und er hat den dritten Punkt, die Widrigkeiten im Dienst, wie es hier heißt in Vers 10, mein Ausharren, meine Verfolgungen und meine Leiden. Das heißt, er hält es aus, wenn da Leid kommt. Er leidet mit und er steht trotz Verfolgungen, trotzdem, dass ihm andere nachjagen, trotzdem, dass er im Gefängnis sitzt, trotzdem, dass er sterben wird, wie es im späteren Kapitel 4 sagen wird, trotzdem bleibt er bei Christus. Trotzdem hält er dort aus. Er erwähnt jetzt hier drei Städte. Wenn wir in Vers 11 schauen, meine Verfolgung, meine Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonien, in Lystra, was für Verfolgung ich ertrug. Das sind die Gegend, wo Timotheus herkommt. Timotheus kam aus Lystra, können wir nachlesen, Apostelgeschichte. Wenn ihr es nachlesen wollt, Apostelgeschichte 13 bis 14, könnt ihr es nachlesen, wie Paulus dort verfolgt wird, unter anderem gesteinigt wird, unter anderem verfolgt ihn ein Magier und so weiter, wird fortgetrieben, muss fliehen. Paulus erwähnt es, erinnert dich dann. Und du bist danach gefolgt, du hast es selber auch auf dich genommen, bist mir trotzdem gefolgt. Und schaut mal, was ich betonen möchte hier am Ende, in Vers 11, da ist es ganz am Schluss, aus allem hat der Herr mich gerettet. Aus allem, was dort geschehen ist, hat der Herr mich gerettet. Und das sagt der Paulus, der im Gefängnis sitzt momentan, der vor Nero stehen wird und der weiß, er wird das nicht überleben. Und trotzdem schreibt er, aus allem hat mich der Herr errettet. Darf ich hier auf dieses kleine Wörtchen hinweisen? Da steht nicht, vor allem hat mich der Herr gerettet, sondern was steht dort in eurer Bibel, in meiner Bibel? Aus allem. Das heißt, hindurch durchs Leid und Gott hat trotzdem gerettet. Da fliegen die Steine, Paulus wurde gesteinigt. Gott hat das nicht weggenommen, aber er hat ihn aufstehen lassen nach der Steinigung, hat ihn herausgerettet. Da steht, vor dem Rachen des Löwen hat Gott ihn gerettet. Da waren die Löwen, er hat ihn herausgerettet. Da kommt der Tod und er wird nicht vom Tod verschont, aber Gott rettet ihn aus dem Tod heraus in eine ewige Herrlichkeit. Hier heißt es, Kapitel 2, wenn wir mitgestorben sind, dann werden wir mitleben. Wenn wir mit ausharren, werden wir mitherrschen. Paulus weiß, Gott trägt mich durch all das hindurch. Eine wunderbare Verheißung, oder? Wunderbare Verheißung. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Deswegen unter anderem habe ich die anderen Stellen vorher rausgestrichen, weil ich das mit euch aufschlagen wollte. Das ist Psalm 34. Schlagen wir das zusammen auf und gucken uns an, in welchem Zusammenhang steht es. Weil ich denke, da wird diese Verheißung noch herrlicher. Es geht darum, dass David vor Saul geflohen ist. Wir können das nachlesen im Paralleltext in 1. Samuel 22, wer das nachlesen möchte. David flieht vor Saul. Und dieser Psalm ist ein Lobespsalm, weil Gott den David gerettet hat vor Leid. Und er beschreibt es hier immer wieder. Und zum Beispiel in Vers 5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus all meiner Bedrängnis errettete er mich. Achtet mal darauf, errettet er mich. Vers 7, dass dieser Elende rief und der Herr hörte ihn, aus aller Bedrängnis errettete er ihn, den Elenden, nicht mehr mich, sondern den Elenden, das ist eine andere Person. Vers 15. Mir kommt es nachher Vers 20 an, jetzt möchte ich auf Vers 15 lesen. Weiche vom Bösen und tue Gutes und flieh und suche den Frieden und jage ihm nach. Weiche vom Bösen, die Ehre kommt weg. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet, Plural, die Gerechten, Mehrzahl, und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht ist gegen die, die Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Sie, die Gerechten, schreien und der Herr hört sie. Und aus aller ihrer Bedrängnis errettet er sie. Das ist das von einer gigantischen Verheißung. Da sitzt er im Gefängnis, da fliegen die Steine und er schreit, Gott, hilf! Und wir haben die Verheißung, Gott schaut zu. Bei Stephanus wird gesteinigt, oder? Und ich sah den Sohn Gottes zu Rechten Gottes stehen. Und er steht auf, der ewige König, oder? Der ewige König steht auf und geht ihm entgegen. Und er hat einen David gesehen, er hat einen Paulus gesehen, er hat einen Stephanus gesehen. Und er rettet, so heißt es hier, die Gerechten. Und jetzt schaut mal in Vers 20. Und Vers 20 ist der Vers, den er zitiert, der passt am besten zu 2. Timotheus. Zahlreich sind die Widerwärtigkeiten des Gerechten. Was steht hier jetzt plötzlich? Seht ihr das? Einzahl. Die Widerwärtigkeiten des einen Gerechten sind zahlreich. Aber aus ihnen allen errettet ihn der Herr. Der Herr errettet diesen einen Gerechten aus allem. Vers 21. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen werden. Wer ist der Gerechte? Wer ist der, der das größte Leid von allen ertragen hat? Wer ist das? Und er ging diesen Weg, oder? Er schwitzt das Blut im Garten und er hängt am Kreuz. Aber der Herr bewahrt ihn. Hier, kein Bein wird ihm zerbrochen. Der Herr bewahrt ihn und er stirbt. Und Gott rettet ihn aus dem Tod heraus und er lebt in alle Ewigkeit. Die Gemeinde, die Botschaft hier ist, und deswegen habe ich das gemacht, die Botschaft von Paulus an Timotheus ist, Gott hat den David gerettet, Gott hat mich gerettet, Gott hat den Messias gerettet, aus der größten Not heraus. Er wird dich retten, aus der Not heraus. Er wird dich, und dann wollen wir das zweite Wort unterstreichen, aus allen Bedrängnissen, aus aller Not heraus wird er uns retten. Gigantische Verheißung, oder? Wenn wir heute die Endzeit anschauen, dann ist Endzeit vor allem Verführung, Verführung, Verführung in diesem Zusammenhang. Irrlehre, Irrlehre. Und Gott sagt, aber der Herr kennt, dieser feste Grund bleibt bestehen, das trägt die Siegel, der Herr kennt, die sein sind und er bewahrt sie durch. Er hat den Messias durchgetragen, er wird uns durchtragen. Wir haben noch einen Vers, Vers 12, im 2. Timotheusbrief, geht mit mir da zurück. Das ist ein weiteres Versprechen, wir dürfen es nicht unter den Tisch fallen lassen, ein weiteres Versprechen, das uns heute gilt. Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wieder gottselig, aber jetzt sind die, die wirklich gottselig leben. Das heißt nicht die, die Kraft verleugnen, die den Irrlehrern nachlaufen, sondern die, die aus der Kraft Christi gottselig leben wollen, die wahren Gläubigen. Und das Versprechen ist hier, alle werden verfolgt werden. Irrlehre wird an euch herantreten und wird euch versuchen wollen. In unserem Zusammenhang, das ist Verfolgung. Leid wird uns nicht erspart bleiben. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Es geht keinen anderen Weg. Das ist der Weg, den unser Herr gegangen ist. Das ist der Weg, den wir gehen werden. Es ist eine Lüge zu meinen, man würde als Christ auf rosa Wolken in den Himmel schweben. Es ist eine Lüge, sondern man geht durch viel Bedrängnisse durch. Die Botschaft ist aber, sei wachsam und der Herr wird dich durchtragen, um Christi willen. Was hatten wir heute für eine Botschaft? Was hatten wir heute? Wir haben uns angesehen, in welcher Zeit dient Timotheus. Die Botschaft vom Timotheusbrief ist, dienst für den Herrn aus seiner Kraft, trotz Bedrängnisse. In welcher Zeit lebt er? Er lebt in einer Zeit von Abfall und Verführung, von äußerlicher Frömmigkeit, wo vieles fromm und christlich aussieht, religiös aussieht, aber wo Irrlehrer da sind, die hinterlistig die Schwachen, die Weibchen fangen und sie zugrunde richten. Und wir haben gesehen, dennoch ist ein Dienst möglich. Ein Dienst, der auf Grundlage der Lehre steht, des gesunden, gepredigten Wortes Gottes von Christus. Ein Dienst, der eine Haltung hat im Glauben und in Liebe und in Langmut. Und ein Dienst, der aushält, wenn es schwer wird. Und wir haben diese Verheißung, es wird Leid kommen, aber der Herr wird uns durchtragen. Der Herr hat den Messias durchgetragen, kein Bein ist ihm zerbrochen worden. Der wird uns durchtragen. Das heißt nicht, dass unsere Beine nicht zerbrochen werden. Kurzum, was haben wir? Leben in der Endzeit bedeutet Abfall auf der einen Seite und Verfolgung und Leiden für Christus aus der Kraft Christi auf der anderen Seite. Die gute Botschaft ist, Gott wird uns durchtragen, wenn wir im Glauben an Christus festhalten. Amen. Darf ich darum beten, den Herrn um seine Verheißung bitten, dass er sie tun möchte? Vater, es ist dein Wort. Und wenn ich es mir aussuchen würde, ich würde manches anders schreiben. Aber wir dürfen vertrauen, dass dein Weg vollkommen gerecht ist, um Unglauben zu offenbaren und zu richten und dein Volk in dieser Welt durch Leid ans Ziel zu bringen, den Weg, den unser Herr gegangen ist. Ich preise dich für die Verheißung, dass du uns durchtragen wirst. Ich preise dich für das Evangelium aus deinem Wort, das du uns alles vertraut hast. Und ich möchte dich bitten, schenk, dass diese Gewissheit, dass du uns tragen wirst, uns dazu anspornt, uns Mut gibt für einen Dienst in dieser Welt, auch wo es schwer wird. Das bitte schaffe durch dein Wort in uns. Und bitte überführe all die Weibchen hier in der Gemeinde. Öffne die Augen, dass sie doch in deiner Gnade Christus begegnen dürfen. Bitte schenk du das. Amen. Das nächste Mal werden wir uns anschauen, was mit dem Wort Gottes in der Endzeit passiert und was mit der Predigt in der Endzeit passiert. Da seid ihr gerne zu eingeladen. Und dann bis dahin, euch einen guten Abend. Wir sehen uns gerne am Freitag in der Gebetsstunde und dann am